Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt geht es in so meine Welt ohne Geheimnisse, ohne Bindung, ohne Liebe. Das ist die schöne neue Welt, die Brave New World, ein Stoff von Aldous Huxley, wo Menschen keinen eigenen Willen haben, sondern gesteuert werden und dauerhaft unter Drogen leben. Eine Welt voller Oberflächlichkeit. Und die jetzt dargestellt wird, ja, diese Oberflächlichkeit mit der Hoffnung natürlich, dass man auch unter dieser Oberfläche schaut, in einer Fernsehserie bei TV Now, dem Streamingdienst von RTL. Das ist eine Produktion der amerikanischen Plattform Peacock. Brave New World.
You are an essential part of a perfect social body. Everybody in their place. Everybody happy now.
Everybody happy now. Also jeder glücklich und zwar sofort. Jörg Taschmann hat sich diese Serie, die jetzt in der ersten Staffel mit allen neuen Folgen zu sehen ist, angeschaut. Schönen guten Abend.
Ja, hallo. Und dieses Klicken, das muss man vielleicht mal erwähnen, was
das
wir da
die
gehört
Droge,
haben.
Ne?
Das ist die Droge. Die haben praktisch immer so in der Hand so einen kleinen Shaker und dann drückst du drauf, klick, klick und dann hast du deine Droge. Also es hat nichts mit Guns oder mit Waffen oder so zu tun.
Ein Aufputschmittel.
Genau, wird immer genommen, wenn du mal das kleinste Problem hast. Weil sie kennen ja keinen Schmerz. Sie kennen ja keine, also das sind ja alles negative Emotionen sind ihnen fremd in diesem New London im Jahre 2540. Ja. Und Schmerz, Eifersucht, all sowas, das kennen sie nicht.
Also eine dystopische Welt eigentlich, ne? Ich meine, wenn man das jetzt vergleicht, das ist ja wirklich ein, ja, sag ich mal, ein Genre bei vielen Serien, ne? Handmaid's Tale kennen wir vielleicht, 12 Monkeys, The Divergent, wo ordnet sich da Brave New World jetzt ein?
Ja, es gibt sehr, sehr viele. Es gibt ja dann auch viele, die sehr, sehr politisch sind. Agnieszka Holland hatte ja für Netflix vor ein paar Jahren 1984 gedreht. Da wurde zum Beispiel ja auch was sehr Interessantes behauptet, nämlich, dass Polen eigentlich noch so ein postkommunistischer Staat ist, aber ähnlich wie China, aber so staatskapitalistisch. Und jeder hat Internet, aber nichts ist wirklich erlaubt. Und hier ist es eben auch so, bei Handmaid's Tale ist ja ganz klar, dass es ein Unterdrückerstaat ist oder so. Das wird ja ganz klar gezeigt. Hier ist es ja so, dass dieses New London ja so schön aussieht und das ist ja alles so idyllisch. Das ist ja eigentlich eine Utopie in gewisser Art und Weise. Hat ja auch was Verlockendes und da ist eben dann nur das
eine Problem, Welt ohne Probleme.
Eine oder? Welt ohne Probleme. Und was ich auch wieder ganz interessant finde, normalerweise sind ja Diktaturen etwas, in denen Sex eher verpönt ist oder unterdrückt wird oder für eine strikte Monogamie gesorgt wird. Hier sind ja die Regeln dieser Gesellschaft. Kein Privatleben, keine Familie und keine Monogamie. Und wenn die dann abspannen wollen, ja, dann haben sie mal Sexorgien. Und das wird dann auch ausführlich gezeigt in der ersten Staffel. So chillt man dann eben, wenn der Arbeitstag vorbei ist, mit einer netten Sexorgie.
Was ist das für eine Ästhetik, die wir da sehen?
Also das ist schon eine Ästhetik, die sehr auch was mit Werbung zu tun hat, mit Werbeästhetik. Ich habe auch ein bisschen geschaut. Die einzelnen Regisseure und Regisseurinnen haben auch viel mit Clips und Werbung gearbeitet. Aber jetzt daraus irgendwie ihnen einen Strick zu drehen und zu sagen, es ist alles nur oberflächlich und alles nur in eine Parfum- und Werbeästhetik, wie ich das heute auch im Feuilleton gelesen habe, das fast zu kurz. Es soll ja auch so sein. Diese Oberfläche soll ja auch gezeigt werden und die zeigt man am besten eben von Leuten, die sich auf so etwas verstehen. Und Industrial Light and Magic, das ist ja die Company von George Lucas, die hat eben dieses London kreiert. Es gibt da noch eine zweite Ebene.
Das ein großes Star Wars Veteran, muss
genau,
man dazu
genau,
sagen.
Genau, genau, ja. Genau. Und der versteht natürlich was von Zukunftswelten. Und dieser schicken, cleanen Welt steht dann gegenüber etwas, das sind die Wilden, die Savages. Die sind irgendwo in Amerika und da gibt es noch sowas wie Monogamie. Und da fährt man dann vom schicken London, wird man dann rüber, fliegt man dann rüber und guckt sich dieses wilde Leben an, was auch nur ein inszeniertes wildes Leben ist. Aber da gibt es noch Väter und Mütter, das ist eben auch verpönt, die gibt es gar nicht mehr. Kinder werden künstlich hergestellt, dann irgendwie aufgezogen und das ist alles ganz hierarchisch. Es gibt Alpha, Beta und ganz unten ist Epsilon, das sind die nur zu arbeiten haben.
Aber jenseits der Ästhetik sind natürlich auch die Charaktere immens wichtig für eine Fernsehserie, die ja auch vielleicht nochmal eine zweite Staffel haben will, eine dritte. Also was sind das für Charaktere, die wir da sehen in Brave New World?
Also wir sehen einmal Bernhard Marx heißt er. Das ist so einer, der ist vollkommen überzeugt von seiner Welt. Er gehört zu der obersten Kaste und er bittet zum Beispiel eine aus der Beta-Kaste, das ist das ist Lenina, die ist eigentlich eine Spezialistin im Labor und dann muss sie zu ihm und wird dafür kritisiert, dass sie 22 Mal Sex mit dem gleichen Mann hatte, weil das ist ja schon nicht mehr sozial, weil, wie gesagt, man soll sich ja hier nicht binden. Und er ist felsenfest von dieser Welt überzeugt, er grinst auch immer dieses positive Dauer-Zahnpasta-Lächeln und dann fährt er eben mit ihr zu den Wilden und verliert mal so ein bisschen die Fasson, weil sich die Wilden plötzlich mal auflehnen. Es gibt so einen kleinen Aufstand. Und sie erfährt zum ersten Mal sowas wie eine Emotion. Sie hat zum ersten Mal Tränen. Das kennt sie alles gar nicht. Das sind zwei Charaktere. Und dann bei den Wilden gibt es eben den eigentlich auch so eine Hauptfigur. Das ist John, der im Buch immer nur John the Savage, also John der Wilde hieß, gespielt von Alden Ehrenreich. Und der kommt aus dieser alten Welt. Und der kommt nun in die neue, weil seine Mutter, gespielt von Demi Moore, übrigens in einer fantastischen Nebenrolle, man hat sie irgendwie gefühlt ewig nicht mehr gesehen. Die spielt so ein bisschen eine White-Trash-Mutter, aber da steckt dann noch so ein bisschen mehr dahinter. Und die kommt eigentlich, die ist eigentlich auch Alpha, also ist eigentlich, gehört auch zu der höheren Kaste, ist aber irgendwann mal bei den Menschen gelandet. Und er wiederum kommt in diese heile neue Welt und wird dann sozusagen der Rebell, der das alles so ein bisschen in Frage stellt.
Abschließend noch die Frage, wie viele Episoden braucht man, um wirklich in die Serie reinzukommen?
Also ab Folge 3 wird es dann wirklich interessant, weil dann diese Konfrontation zwischen diesen beiden Welten mal ganz stark stattfindet. Es aber auch mal diesen Aufstand gibt und das finde ich gut an dieser Serie. Die wirkt oberflächlicher, als sie ist. Hinter der Fassade sieht man sehr viel mehr. Also auch dieser Aufstand von den Wilden ist jetzt nicht nur die guten Freiheitskämpfer gegen die bösen Unterdrücker, sondern die sind ganz schön brutal. Die knallen einfach alle ab. Also auch da, man kann sich viel mehr Fragen stellen, als man so glaubt. Und ab 3, 4 wird es dann richtig komplex. Und dann merkt man, dass die Figuren nicht so eindimensional sind, wie es vielleicht den Anschein hat. Und neben den Darstellern, die mir sehr gefallen haben, da möchte ich auch nochmal Jessica Brown Findlay als Lenina erwähnen. Die hatte ich noch nie so richtig auf dem Schirm gehabt, obwohl die schon in vielen Sachen mitgespielt hat. Aber hier, glaube ich, kommt sie so zum ersten Mal richtig groß zur Geltung. Und also für mich ist das lohnenswert. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich sehe gern solche Serien und ich sehe da durchaus eben auch Parallelen. Also es geht natürlich um unsere Konsumgesellschaft. Und da kann sich dann jeder raussuchen, was er will.